ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und dies ist der Podcast, in dem ich meine Neugierde ausleben kann. Ich spreche regelmäßig mit Menschen aus allen Bereichen des Lebens, die Spannendes und Interessantes zu erzählen haben. Wie zum Beispiel Bernhard Hoecker, Psychologin Stefanie Stahl oder Bestsellerautorin Caroline Wahl.
Ich finde es voll toll, dass ich jetzt irgendwie so Eigenbrötlerin sein darf, sein muss und eine Berechtigung dafür habe, mein Ding zu machen.
In dieser Folge spreche ich mit Schauspieler Florian Lukas.
Ich bin sehr lernbereit, mir neue Sachen anzueignen, aber ich bin auf der anderen Seite, ich weiß nicht genau warum, irgendwie auch lernunwillig. Ich kann irgendwie sehr schwer Autoritäten akzeptieren, deren Kompetenz ich nicht anerkenne. Du bist dann der Erste, der dich im Spiegel sieht und denkt so, oh Gott, hoffentlich funktioniert das. Also ich muss jetzt die Tür aufmachen und hoffen, dass ich nicht in entsetzte Gesichter gucke und denke und die dann alle denken, oh Gott, okay, wie wollen wir das denn jetzt? Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht. Ich verstehe das nicht. Also, das kann doch nicht wahr sein, dass man Millionär wird, indem man einfach Parfüm in die Kamera sprüht. Also ich habe irgendetwas in mir, was irgendwie dauernd Widerspruch erzeugt.
Florian Lukas ist einer der charismatischsten Schauspieler in Deutschland. Seinen Durchbruch hatte er 2003 in Goodbye Lenin. Da war er der Elektriker Dennis, der seinem Kumpel hilft, der Mutter eine alternative Realität aufrechtzuerhalten. Die glaubt nämlich, die DDR existiert noch und darf aus gesundheitlichen Gründen keinen Schock erleiden. Legendär natürlich die Szene, in der Dennis die Rolle des fiktiven Nachrichtensprechers übernimmt und diese manipulierten DDR-Nachrichten präsentiert, um den Schein aufrechtzuerhalten. Florian Lukas spielte in Serien und Filmen wie Der Eisbär, absolute Giganten, Nordwand und er spielt auch in meiner absoluten Lieblingsserie und ich musste feststellen, ich habe sie bisher falsch ausgesprochen. Es ist die mit vorne Weißen und hinten See. Florian Lukas ist in Ost-Berlin aufgewachsen und wir klären in diesem Podcast, warum er ohne die Wende vermutlich kein Schauspieler geworden wäre und warum er in der DDR als Renitent galt. 2025 gab es auch noch mal eine ganz besondere Rolle in Messiah Superstar als One-Hit-Wonder, der jetzt 30 Jahre später noch einmal durchstarten möchte. Und dass er einfach nur noch peinlich wirkt, merken alle anderen um ihn herum, aber er selber nicht. Wir haben uns in Berlin getroffen und es war eine sehr angenehme Begegnung, obwohl vorher irgendwie alles schief lief. Ich hatte ihm nämlich versehentlich einen falschen Termin mitgeteilt, sodass er eine Woche zu früh im ARD-Hauptstadtstudio auftauchte und ich nicht da war und auch keiner Bescheid wusste. Und das auch noch relativ früh morgens um 8.30 Uhr. Es war mir so unangenehm. Ich bin im Boden versunken, aber wir haben dann noch einen Termin gefunden. Insofern war ich auch ein bisschen gespannt, wie dieses erste Hallo dann ausfallen würde. Aber das schon mal vorweggenommen, es war zum Glück eine richtig schöne Begegnung.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Wann hast du das letzte Mal eingespielt, der Christian hieß?
Ich habe so ein super schlechtes Gedächtnis. Ich weiß ja nicht mal. Ich müsste wirklich meine Filmografie gucken, was ich letztes Jahr überhaupt gemacht habe. Also geschweige denn, wie die heißen. Das kann ich mir schon gar nicht mehr erinnern.
Ich dachte, wer nennt seine Filmrollen Christian?
Weißt du, deswegen. Ach doch, es gibt schon. Also
ich hätte gedacht, dass du jetzt sagst, naja, nie. Also ich meine.
Das stimmt.
Christian, heißen Filmrollen Christian.
Letztes Jahr habe ich eine ganze Serie gespielt, der hieß der Typ Thomas. Also das ist, das ist doch ziemlich nah dran, finde ich. Ja, das ist ein schöner, normaler Name.
Ja. Einer unserer Hörer, als er erfahren hat nämlich, dass wir miteinander schnacken, hat er mir sofort einen kleinen YouTube-Film geschickt. Aha. Und dort spielst du einen Christian. Aber es ist ein Frühwerk.
Welcher ist das?
Es ist ein Frühwerk, Geteiltes Leid. 10 Minuten, so ein Thriller. Also wirklich früh.
Geteiltes Leid, richtig, genau. Das ist ein Film von Ivan Leon Menger, soweit ich weiß, der ja jetzt ja wahnsinnig erfolgreich als Autor ist und Thriller schreibt. Und der hat damals auch Kurzfilme gemacht,
Irgendwie, du hattest jemanden ein Selbstmörder am Telefon. Ja. Du wirst nachts geweckt und hast einen Selbstmörder am Telefon. War das ein Studentenfilm auch? Oder
nee, eben nicht, weil das war ganz besonders, weil Iva hat einfach aus Eigeninitiative einfach gesagt, ich will jetzt Filme machen und hat einfach angefangen, Leute anzurufen und ein Team zusammenzustellen und eben diesen kleinen Film zu machen, ganz vollkommen auf, soweit ich das Erinnerung habe, vollkommen auf sich allein gestellt und unabhängig von Filmhochschulen. Ja. Und hat dann eben diese Filmleidenschaft, soweit ich weiß, weiterverfolgt, aber jetzt schreibt er eben wahnsinnig erfolgreich Bücher. Unglaublich und toll.
Seid ihr euch in diesen 22 Jahren oder 23 Jahren mal wieder über den Weg gelaufen?
Nein, ich habe ihn jetzt wieder auf Social Media wiederentdeckt. Ja. Hatten wir mal Kontakt, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich verfolge das mit großer Faszination.
Ja. Toll, dass wir uns doch noch treffen hier.
Ja.
Sehr unangenehm, du standest letzte Woche hier schon vor der Tür. Und ich war schon in Baden-Baden wieder, weil ich mir den Termin falsch eingetragen hatte für diese Woche.
Ja.
Und es gab aber so ein Hin und Her und viele Missverständnisse parallel, ganz krass. Und du standest hier morgens um 8.30 Uhr.
Ja.
Weder ich war da, noch wusste der Empfang Bescheid. Ganz ehrlich, was hast du in der Sekunde gedacht?
Na, erstmal denke ich, ich habe irgendwas durcheinander gebracht, obwohl ich eigentlich immer ziemlich gut bin mit meinen Terminen und so und alles aufschreibe. Und dann war ich ratlos, weil ich habe niemanden erreichen können und niemand hier im Hauptstadtstudio wusste auch überhaupt von dem Termin und so. Und was aber irgendwie, ehrlich gesagt, es ist so schönes Wetter gerade in Berlin. Und ich fahre mit dem Moped, heute bin ich mit dem Fahrrad gekommen, aber da bin ich mit dem Moped gefahren, fahre durch die Stadt. Das macht total Spaß, auch gerade morgens zu fahren. Ich stehe echt gerne morgens früh auf und habe auch diese Termine gerne morgens. Und war danach verabredet mit meiner Kollegin Ruth Reinicke, mit der ich in Schöneberg dann in einem wunderschönen Café eine Lesung vorbereitet habe, die wir im Sommer machen. Okay. Und so, und darauf habe ich mich auch total gefreut, hatte plötzlich eine Stunde mehr Zeit, um Kaffee zu trinken und auch diese Lesung für mich nochmal kurz vorzubereiten und so, damit ich gut vorbereitet in dieses Treffen gehe und ich finde da schon was. Und dann hast du so eine schöne, wirklich unglaublich charmante, nette Entschuldigungsmail geschrieben.
Ey, das war mir gesagt, so unangenehm.
Und dann gesagt, okay, dann lass uns das doch einfach nächste Woche wiederholen. Ist
okay,
schön.
Ich war in Baden-Baden. Ich war gerade ins Fitnessstudio, weil ich war am Abend vorher war ich aus Berlin zurückgekommen erst, am Abend vorher, 23 Uhr. Mhm. Einen Tag früher gefahren, als ich eigentlich wollte. Und dann konnte ich an dem Morgen ins Fitnessstudio, mach gerade noch so die Mail auf und dann Comedy, Messiah Superstar. Und ich denke, aha, ja, Florian ist im Hauptstadtstudio, aber du bist nicht da. Und es weiß auch keiner Bescheid. Und in dem Augenblick habe ich selbst einen Bekannten, der neben mir stand und sagte, hi, guten Morgen, komplett ignoriert, dass ich mich bei dem entschuldigen musste, weil ich einfach nur im Krisenmanagement war und musste sofort schreiben, ich bin im Boden versunken. Mir war das so unangenehm. Dann rief ich auch im Hauptstadtstudio an und sagte, sagt mal, der Florian Lukas stand heute Morgen da und ihr wusstet nicht Bescheid. Habt ihr den nicht da stehen? Nee, der steht bei uns nicht. Hm. Ja, weil der wirklich für die nächste Woche eingetragen war. Und dann sagten sie mir, weißt du, der war ganz entspannt, der hat sich mal hingesetzt, hat seinen Laptop aufgemacht, hat gesagt, ach, ich warte noch mal ein bisschen irgendwie und ich habe noch was zu arbeiten und so. Und dann habe ich so ein bisschen entspannt und dachte, okay, er ist wirklich entspannt gerade, denn morgens um 8.30 Uhr einfach hierher zu kommen und keiner weiß Bescheid, das ist unangenehm.
Ja, ach, ich meine, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin inzwischen auch wirklich wesentlich entspannter, weil ich dann einfach andere Sachen finde, die ich machen kann. Und inzwischen kann man ja wirklich alles von unterwegs machen. Das meiste mache ich einfach. Kann ich von unterwegs machen. Das ist alles digitalisiert inzwischen.
Ja, ja.
Und ich mache ja selber Fehler. So, und inzwischen habe ich mir auch angewöhnt, einfach mit so sozusagen die Nachsicht, die ich vielleicht von anderen erhoffe, natürlich auch mal selber geben kann. Also das ist schon alles in Ordnung. Ja.
Ich weiß noch, mein erster Gedanke ist unprofessionell. Es ist einfach, also wenn ich der Gast wäre, ich wäre auch entspannt, glaube ich.
Ja.
Aber ich würde trotzdem denken, einmal mit Profis zusammenarbeiten. Ganz irgendwie. Ist Entspannung, so ein entspannter Zustand, ist das generell in deiner DNA?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin meistens angespannt. Also ich kann mich irgendwie während der Arbeit und auch während dieses Gesprächs jetzt hier irgendwie einigermaßen entspannen, aber es ist irgendjemand anderes dann. Also es ist nicht der eigentliche Typ, mit dem ich zusammenlebe. So. Das ist irgendjemand anders, den ich noch nicht so gut kenne. Also ich weiß noch immer nicht, ehrlich gesagt. Irgendetwas daran entspannt mich. Irgendwie die Arbeit auch vor allen Dingen vor der Kamera und im Studio. Das ist mir auch schon so lange vertraut, irgendwie seit frühester Kindheit auch schon. Und
weil du Hörbücher sehr früh eingesprochen hast oder Hörspiele
als Kind schon gemacht hast. Und so, und irgendwie habe ich dann rausgefunden, dass das Film auch und aber auch Hörspiele was unglaublich Kontrollierbares haben. Etwas, was also das ist total überschaubar für mich. Also jeder weiß, was er sagt. Jeder weiß irgendwie um seine Reaktion. Ich weiß, was der Nächste gleich sagen wird und so. Also und das ist für mich irgendwie wirklich überschaubar und das beruhigt mich tatsächlich. Anders als im Alltag, wo ich oft schnell ins Schwimmen komme und dann auch verkrampfe, ja, muss ich sagen.
Und wie war das für dich als Schauspieler? Also ich meine, bei dir läuft's ja. Also ich meine, du hast ja einen tollen Job, aber das nun zuletzt haben wir dich in Rosenthal gesehen. Jetzt die Serie auf Join, Messiah Superstar. Er läuft ja bei dir. Ja? Hm. Du spielst in meiner Lieblingsserie mit.
Welche?
Ja, was glaubst du, welche ist das?
Weißen Sie?
Ja.
Ja.
Für mich ist das das Stück deutsche Fernsehgeschichte, das in eine Zeitkapsel muss, ja, um bewahrt zu werden für all die Aliens, die da später mal gucken, was wir so geguckt haben. Aber Weißen See, aber interessant, ich sage immer Weißen See.
Ja, was heißt eigentlich Weißen See?
Guck mal, das habe ich schon wieder was gelernt. Für mich ist der Tag schon gelaufen, ja, weil ich das gelernt habe. Weißen See.
Ja.
Aber warum wird das wohl hinten betont?
Das weiß ich nicht. Weißen ich frage See. Mich ja auch nicht, warum Stuttgart Stuttgart ausgesprochen wird.
Hamburg.
Und wenn mir jetzt irgendjemand sagt, es würde Stuttgart heißen, dann ist mir das echt egal, weil ich sage trotzdem weiter Stuttgart. Also das ist sozusagen die Erfahrung, die ich mit den meisten Leuten mache, die sich im Osten nicht so gut auskennen.
Also bei dir läuft es ja die meiste Zeit ganz gut. Und dennoch müssen viele SchauspielerInnen ja wirklich immer bangen, was passiert. Manchmal weißt du noch nicht, was in 3 Monaten gedreht wird. Ja, und du brauchst ja Jobs.
Ja.
Wir wissen auch, wie schwierig das ist, wenn du in die Arbeitslosigkeit gerätst und mal keine Jobs hast. Du kriegst ja auch kein Geld aus dieser blöden Kasse, wenn du nicht 250 Tage im Jahr gearbeitet hast. Was an sich schon absurd ist. Aber das zeigt uns immer, wie prekär das auch ist, als Schauspieler, Schauspielerin auch aktiv zu sein. Wie hat sich das durch dein Leben gezogen? Wie angespannt warst du, was nächsten Job betrifft?
Ich bin noch durchaus angespannt, also das muss ich schon sagen, ich bin nicht komplett entspannt. Andererseits muss ich sagen, ich habe mir das ja auch ausgesucht. Also das ist genau das, was ich eigentlich auch wollte. Das ist irgendwie quasi die dunkle Seite davon. Also von, ich kann relativ frei entscheiden, was ich wo mache. Ich weiß wirklich, mein Leben ist so überraschend immer und ich weiß tatsächlich nicht, was ich in 3... Na, inzwischen weiß ich es, glaube ich, aber so ganz sicher weiß ich es eben auch nicht. Und letztendlich, das ist das Gute daran, dass ich ein doch dahingehend ein sehr unberechenbares Leben habe. Das finde ich toll. Aber es ist auf der anderen Seite so, dass ich tatsächlich dann wirklich überlegen muss, wie kriege ich meine 4 Kinder irgendwie durch? Weil die studieren alle oder gehen noch zur Schule und so. In den letzten Jahren war es gut so und meine Frau ist da viel vertrauensvoller als ich. Also es gibt immer eine Art von Existenzangst, die ist immer latent da. Also die treibt mich aber eben auch an. Und das ist, so bin ich ja schon eingestiegen in den Job mit Anfang 20. Ich habe gesagt, okay, ich will keine Schauspielschule mehr machen. Das ist so eine Theaterschule, und wo ich mich nicht wohlfühle in diesem Theaterbetrieb, in diesen Theaterschauspielschulen. Ich versuche Filmen, und wenn ich das nicht schaffe, in 2, 3 Jahren irgendwie damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann muss ich mir tatsächlich einen richtigen Beruf überlegen, eine Ausbildung machen und so. Und habe dann tatsächlich mich von einem Jahr ins nächste gehangelt. Und das mache ich eigentlich immer noch, also seit über 30 Jahren. Also mal gucken, hoffentlich überstehe ich das nächste Jahr. Und irgendwie ging es immer weiter. Und ich hatte tatsächlich immer das Glück, also immer arbeiten zu dürfen, dass ich immer auch Projekte finde. Natürlich sind die unterschiedlich in ihrer Qualität. Manchmal kann man das auch nicht einschätzen, manchmal lasse ich mich auch überraschen. Manchmal passieren Dinge, von denen ich nicht weiß, dann sind die Projekte besser, als ich gedacht habe. Manchmal sind sie auch ein bisschen enttäuschend. Aber eigentlich finde ich immer etwas, was mich interessiert, was ich lernen kann, die Leute, mit denen ich das mache, die Orte, wo ich das machen kann. Und ich habe zum Glück eben dann doch das Privileg, irgendwie die Sachen, mit denen ich wirklich überhaupt nichts anfangen kann, dann auch nicht machen zu müssen.
Okay, also du kannst es dir leisten, wählerisch zu sein.
Ein bisschen, ja, zumindest.
Die Frage, die ich dann immer ganz gerne stelle, ist, was würdest du machen, wenn ein Angebot vom Bergdoktor käme? Eine Serie, die extrem tolle Schauspieler, auch namhafte Schauspieler hat, die sehr gute Drehbücher hat,
ja,
aber sie spielt halt in den Bergen, vermittelt ein gewisses Image. Ist das ein komplettes No-Go von vornherein?
Nee, würde ich nicht sagen. Ich müsste das lesen. Also, wie gesagt, die Berge an sich finde ich super attraktiv. Ich sehe mich da schon sofort irgendwie an den freien Tagen da rumwandern. Und dann bin ich ja da, ich habe ein Hotel, ich kann da anreisen und so und arbeite ein bisschen zwischendurch und kann dann im Idealfall mit meiner Frau noch vielleicht ein bisschen klettern gehen oder wandern. Also
klar,
das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr schätze, auch als großes Privileg wahrnehme. Und auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe, ich wollte eben nicht mein Leben in diesen dunklen Probebühnen und auf diesen Bühnen an den immer selben Orten verbringen, sondern ich wollte da kommt vielleicht auch so ein bisschen Ossi und auch so ein bisschen diese, also die Erinnerung, dass als Jugendlicher, dass ich davon ausgegangen bin, dass ich die Welt nie sehen werde, bevor ich 65 bin, es sei denn, ich werde diesen Stadt verlassen. Mhm. Und plötzlich ist mir diese Reisefreiheit ja auch geschenkt worden und dann dieser Job auch noch dazu. Und es war eine, für mich eine perfekte Kombination, mit diesem Job reisen zu können. Insofern, Bergdoktor würde ich mir auf jeden Fall ernsthaft angucken. Ob ich es dann am Ende mache oder vielleicht tatsächlich etwas finde, was mich mehr interessiert inhaltlich, das müsste ich dann immer von in dem Moment entscheiden.
Ja, klar. Aufgewachsen im Prenzlauer Berg.
Ja.
Wie siehst du den Prenzlauer Berg? Du wohnst, glaube ich, nicht mehr da heute, ne? Du bist dann irgendwann weggezogen oder wohnst du wieder da oder hast du noch nicht?
Ja, ich bin irgendwann weggezogen. Es hat mich so ich habe mich so entfremdet so schnell in den 90er Jahren über wenige Jahre nur hinweg, dass ich dann weggezogen bin in andere Teile von Berlin nach West-Berlin, wo mir das vertrauter interessanterweise vorkam als mein eigener alter Bezirk, der sich wirklich unglaublich schnell verändert hat. Nämlich außerhalb von Berlin mal gewesen, ein paar Jahre lang. Und inzwischen wohne ich tatsächlich gar nicht mehr weit weg von da, wo ich mal herkomme als Kind, in Weißensee eben.
Ah, yeah.
Und das ist da die Grenze, da wo ich meine Kindheit auch verbracht habe. Insofern komme ich zurück in eine doch vertraute, aber also dieses Gegend, in der die Gegend, in der ich wohne, die hat sich gar nicht so verschärft, verändert bisher, wie ich es aus dem Prenzlauer Berg und aus Mitte und aus diesem Friedrichshain und diesen Bezirken kenne. Das wird so langsam, aber es ist trotzdem irgendwas Altes sehe ich da noch. Mhm. Und inzwischen habe ich mich natürlich über die Jahrzehnte irgendwie auch daran gewöhnt, dass sich eben Städte, Viertel eben verändern. Das ist eben so. Das ist ja auch gut so. Also ja. Insofern, es ist nach wie vor fremd. Ich kenne mich kaum aus in meinem alten Bezirk. Aber dafür entdecke ich jetzt die Stadt neu, also oder die Gegend neu, als wenn ich da nie gewohnt hätte, ja.
Was hast du zuletzt neu entdeckt, von dem du dir gar nicht sicher warst? Aha, das gab's ja auch. Interessant.
Ich war gerade neu, also ich war gerade in meiner alten Gegend, tatsächlich habe ich irgendwie mal an meiner alten Wohnungstür geklingelt und geguckt, ob da jemand ist zufälligerweise, aber da war niemand. Also ich werde nochmal wiederkommen und mir die Wohnung hoffentlich anschauen können, die Wohnung meiner Kindheit. Inzwischen ist alles da sehr, sehr schön und so und dann haben wir Eis gegessen. Das war alles so eine wirklich vergessene Ecke vom Prenzlauer Berg. Meine Schule, in die ich gegangen bin, ist inzwischen abgerissen, da ist ein neuer Campus entstanden und da, wo ich jeden Tag als Kind sozusagen zur Schule gelaufen bin, da war halt nichts. Und jetzt ist da ein schöner Platz, da stehen Bäume, da ist ein Eiscafé, da kann man draußen sitzen in der Sonne und so. Und das ist schön. Also es ist einfach schöner als vor 30, 40 Jahren, das muss man einfach sagen. Und das ist jetzt für mich eine neue Entdeckung, ja.
Mhm. Es ist nicht mehr dein Berlin, aber es ist schöner.
Ein anderes, ja.
Aber es ist schöner. Es ist ja ein Traum, mit 12, hast du gesagt, glaube ich, mit 12, 13 Hörspiele einsprechen zu dürfen als Kind. Mhm. Und man fragt sich ja immer, wie kommt man an solche Jobs? Über die Eltern oder wie war es bei dir?
Ja, über die Eltern. Also ich habe irgendwie immer Spaß gehabt, also Sachen vorzutragen, die nicht geleiert sind. Also, das fing im Deutschunterricht an, so mit dem Zauberlehrling, wo ich dachte so, das kann man doch anders machen als Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke und so. Und also da braucht man doch Emotionen oder so. Und dann habe ich versucht, da irgendwas reinzulegen, eine Geschichte zu erzählen eben mit diesen Texten. Und irgendwie konnte ich das, glaube ich, ganz gut. Ich hatte da großen Spaß dran. Meine Eltern haben mich dann zu so einem Art Vorsprechen geschickt im Rundfunk. Die haben neue Kinder gesucht für das Ensemble, das sie damals unterhalten haben. Ein richtiges Kindersprecherensemble. Und dann haben die mich da angenommen. Und dann plötzlich war ich in diesen riesigen Studios in Ost-Berlin in einer Lepastraße. Ein gigantisches, ja heute noch, ein unfassbar schönes und interessantes Ensemble von alter Studiogebäude aus den 50er Jahren mit großen Studios und dann da diese ganzen Leute treffen. Und das war für mich auch den ersten Film, den ich dann gemacht habe mit 17, so eine Erfahrung von, ich kann hier was einbringen, ich werde hier ernst genommen, ich kann kreativ sein, ich kann mit anderen Leuten gemeinsam etwas erschaffen, was es vorher nicht gab. Und das hat mir total Spaß gemacht.
Diese Studios, da wird heute noch aufgenommen, oder? Ich glaube, das sind so Riesenräume.
Ja.
Und irgendwo in der Mitte versammeln sich ein paar Musiker, oder? Ich habe das in irgendeinem Kinofilm, habe ich die mal gesehen.
Ja, in Weißensee gibt es in der Serie tatsächlich auch Szenen, die da gedreht wurden, die aber nicht als Rundfunkgebäude zu erkennen sind, sondern es gibt so halbrunde Gänge mit so ganz Glas, mit so Glasfronten, das ist wunderschön. Ja, da gibt's, ich war jetzt lange nicht mehr da, da wurden jahrelang auch noch Sachen produziert, dann ist es gekauft worden von einem Investor, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob da jetzt noch und in welcher Form die Studios da genutzt werden, ja.
Du bist dann auch letztendlich Schauspieler geworden, Schauspielschule mal kurz probiert, aber hast du dann abgebrochen, hast ja auch gerade schon erzählt, ein bisschen warum. Wärst du Schauspieler auch geworden, wenn es die DDR weitergegeben hätte? Also Mauer fiel, da warst du 16, meine ich so ungefähr.
Ja.
Wärst du auch Schauspieler gewesen, wenn die Mauer, oder geworden, wenn die Mauer nicht gefallen wäre?
Ich glaube nicht. Also mir war das schon zu eng und zu streng nach der Wende an den Schauspielschulen. Insofern glaube ich, hätte ich da nicht das Durchhaltevermögen gehabt und aber auch die Disziplin. Ich war immer jemand, der irgendwie immer echt viel rumdiskutiert hat auch. Und das fing dann in der Teenagerzeit eben spätestens an. Dann ging es auch um politische Diskussionen in der Wendezeit an der Schule und so. Und ich hätte nicht mal Abitur machen dürfen. Also die hatten mir schon den Rauswurf angekündigt nach der 10. Klasse.
Weil?
Wegen Renitenz. Okay. Wegen Besserwisserei. So. Und
hatten Sie recht.
Ja, und dann fiel die Mauer. Also ein halbes Jahr, bevor sie mich runterschmeißen konnten. Und dann sind eher die Lehrer gegangen als ich. Ich konnte dann tatsächlich Abitur ja machen. Mhm. Und dann 92 und konnte dann eben frei entscheiden, was ich machen will. Ich glaube, dass ich das nicht geworden wäre. Nee, ich hätte dann. Ich weiß nicht mal, ob ich die Armeezeit unbeschadet überstanden hätte.
Die stand kurz bevor wahrscheinlich dann.
Die hätte angestanden zumindest nach dem Abitur dann und so. Und also allein deswegen bin ich froh, dass ich nicht zur NVA musste. Das fand ich irgendwie echt eine Horrorvorstellung für mich. Und ich war super dankbar, dann Zivildienst machen zu dürfen im Westen. Und das habe ich auch sofort gemacht nach dem Abitur. Nach dem Sommer habe ich im September oder so Zivildienst angefangen zu machen und zu arbeiten und so. Und das hat mir total Freude gemacht. Und dafür war ich echt dankbar, dass ich nicht zur Armee musste. Was ich stattdessen geworden wäre, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir beides vorstellen. Entweder hätte ich irgendwann aufgegeben und hätte mich irgendwie angepasst. Mhm. Aber Studium wäre nicht gegangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich für ein Beruf gemacht hätte.
Ja.
Das weiß ich nicht.
War es denn nach dem Abi leicht, einfach auch an die Schauspielschule zu kommen, wo du zunächst ja mal warst dann für kurze Zeit?
Nee, auch nicht, weil da war es dann auch so. Ich habe dann Tests gemacht an der Ernst Busch in Berlin, so eine renommierte Schauspielschule. Da bin ich nicht mal durch die erste Runde gekommen, mehrmals. Und ich hatte auch überhaupt keine Lust. Das muss ich wirklich sagen. Ich hatte überhaupt keine Lust auf die Leute. Das fand ich irgendwie unangenehm für mich. Und bin dann doch nochmal, nach dem Zivildienst, zur HFF in Potsdam, die ja eine Schauspielabteilung hatten, die Filmhochschule dort, und habe mich da beworben. Die haben mich dann tatsächlich auch genommen, wollte mich aber auch sofort wieder rausschmeißen, weil ich zum Anfang des Studiums noch einen Film machen wollte. Den hatte ich schon zugesagt und den wollte ich unbedingt machen. Und ich bat darum, 4-5 Wochen später zu beginnen. Dann hat man versucht, mich rauszuschmeißen. Das ging irgendwie rechtlich nicht. Dann haben sie gesagt, wenn du trotzdem kommst, wirst du das bereuen. Keine Ahnung, sowas in der Art. Also für mich wurde da die Hölle angekündigt. Und das habe ich dann, das hätte ich nicht durchgestanden. Also das die Nerven hatte ich nicht. Irgendwie zu sagen, ich komme aber hier trotzdem und ich werde jetzt hier mein Studium durchziehen und so. Ich hatte da keine Lust drauf. Und dann habe ich es gar nicht erst angetreten, das Studium. Und habe gedacht, okay, ich versuche jetzt einfach mal 2 Jahre meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Habe auch so viele auch Fernsehserien gemacht tatsächlich. Okay. Qualitativ jetzt nicht so super krasse Sachen, aber bei denen ich wahnsinnig viel gelernt habe. Vor allen Dingen Selbstständigkeit und Schnelligkeit und eben Technik. Und davon habe ich sehr profitiert dann. Mhm.
Der Renitente Florian, was hat der gemacht in seiner Jugend, in der Schule?
Naja, ich war ja immer sehr klein und man hat mich damals ein Jahr zurückgestellt. Das heißt, ich bin erst mit 7,5 eingeschult worden. Ich war quasi 1,5 Jahre älter mindestens 1 Jahr älter als die meisten um mich herum. Und war die ersten Jahre wirklich unterfordert und habe viel gestört und habe dann irgendwie, es ging mir alles nicht schnell genug und alle haben immer so lange überlegt und war dann nicht ausgelastet. Und glaube ich, war einfach auch so jemand, der dann einfach viel angeeckt ist und viel Probleme hatte mit Disziplin. Und es war in der DDR doch irgendwie etwas, auf das sehr viel Wert gelegt wurde. Auf Ordnung, auf Disziplin, auf so. Und wenn man da nicht ruhig in diesem System sich einpassen ließ, dann war man irgendwie auffällig. Verhaltensauffällig im Prinzip. So. Und das setzte sich eben fort dann mit politischen Diskussionen in der Wendezeit, Ende der 80er Jahre. Und ich dachte, irgendwann verstanden habe, das stimmt doch alles hier nicht. Also das ist doch alles Lüge, das ist doch alles gar nicht die Realität. was sie uns versuchen hier zu lehren. Mhm. Und da habe ich einfach angefangen rumzudiskutieren, ja, und mit den Lehrern irgendwie Diskussionen anzufangen, in meiner Erinnerung zumindest.
Ja. Und du hast es erkannt, ja.
Und das war denen irgendwie unangenehm, natürlich. Also wäre mir wahrscheinlich als Lehrer auch unangenehm gewesen. Und dann, es war so, ich weiß auch nicht, ich bin sehr lernbereit, mir neue Sachen anzueignen, aber ich bin auf der anderen Seite irgendwie, ich weiß nicht genau warum, irgendwie auch lernunwillig. Ich kann irgendwie sehr schwer Autoritäten akzeptieren, deren Kompetenz ich nicht anerkenne. Und dann gibt's irgendwie einfach nur Diskussionen. Und das war eben an den Schauspielschulen genauso. Ich fand die irgendwie doof. Also die konnten bestimmt was, aber das war nicht das, was ich wollte. Und von denen wollte ich dann auch nichts lernen. Und das fanden die natürlich auch blöd. Also das fände ich ja auch. Also wenn da einer kommt, der sagt, der hätte jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und der weiß ganz genau, wie der Hase hier läuft und so. Ja, von mir kann er sich bestimmt nichts beibringen lassen. Da hätte ich wahrscheinlich auch keine Lust drauf. Aber ich wollte halt meinen eigenen Weg gehen. Ich wollte irgendwie das selber rausfinden, wie das geht. Also und mir das selber irgendwie auch beibringen, aneignen und mir von den Leuten, die ich mir ausgesucht habe, etwas beibringen lassen.
Und also in der DDR, in diesem wirklich rigiden System. Aber du hast da Möglichkeiten gesehen. Warst du denn einer von ganz wenigen oder wart ihr eine ganze Clique, die gleich gedacht hat?
Nee, also da gab's Leute, die wollten natürlich irgendwie, wie immer, also eigentlich nur irgendwie gut durchkommen. Also und nicht anecken, die hatten auch keine Lust auf Konflikte und so. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich habe irgendetwas in mir, was irgendwie dauernd Widerspruch erzeugt. Ehrlich gesagt, es ist auch nicht immer angenehm. Also es gibt einfach viele Situationen, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Kooperationsbereitschaft und Gelassenheit. Ja. Und da übe ich schon seit Jahrzehnten dran. Aber es gibt einen Widerspruchsgeist in mir, der geht mir manchmal selber auf die Nerven. Andererseits hilft er aber auch in anderen Situationen, irgendwie Dinge vielleicht irgendwie ein bisschen anders zu sehen oder auch vielleicht schneller zu verändern.
Aber du brauchst, glaube ich, Widerstände, um voranzukommen.
Ja, wenn man
so... Oder ist das jetzt zu philosophisch?
Doch,
aber
wahrscheinlich.
Aber es klingt immer so, als suchst du auch nach so ein bisschen Widerstand.
Ja, da ist was dran. Ja. Ja, leider.
Ja. Wie ist es für dich generell, über diese Zeit zu sprechen? Ich finde das ja immer noch unglaublich spannend, ich hatte selbst eine Tante in Ostberlin, einen Onkel in Ostberlin, die hinter der Mauer, bin selber in Norddeutschland aufgewachsen, gewohnt haben. Nur ist es jetzt auch schon wieder 30 Jahre her, fast. Wie ist es für dich? Also in dem Augenblick, in dem dich mal wieder jemand wie ich fragt, ja, was ist jetzt nach der Wende? Wie war denn das für dich? Nervt es? Also hast du es dir nicht anmerken lassen, aber du bist ja auch Schauspieler.
Nee, es nervt nicht. Also ich habe gerade die 90er Jahre hindurch bis Anfang der Nullerjahre habe ich das geht ja vielen Leuten heute immer noch so, gar nicht oder sehr wenig über meine Herkunft gesprochen. Das war irgendwie etwas, was nicht so cool war. Also aus dem Osten zu kommen. In der mehrheitlich dominierten westlichen Gesellschaft, die ja auch sozusagen auch den Osten dominiert hat, war das kein Pluspunkt. Also zu sagen, ich komme aus dem Osten. Und ich habe auch nur Filme gemacht im Westen im Prinzip. Ich habe Deutschland dadurch wahnsinnig gut kennengelernt auch. Mhm. Aber Filme wurden vor allem in München, Köln und in Hamburg gedreht und dann eben noch die Debütfilme in Baden-Baden noch, so wo ich oft war oder einige Male. Und im Osten fand das überhaupt nicht statt. Also und es wurden keine Geschichten über den Osten erzählt. Das endete sich irgendwann Anfang der Nullerjahre. Da kam dann Gut Berlin raus und dann auch mit Büchern. Und dann änderte sich eine gesellschaftliche Atmosphäre, die anders und differenzierter auf diese Jahre guckte. Nicht nur die DDR, sondern... Ja doch, eigentlich erstmal nur der DDR-Zeit. Was in den 90er Jahren selbst passiert ist, darüber wird nach wie vor, glaube ich, viel zu wenig gesprochen. Und inzwischen erzähle ich da mehr und lieber darüber. Aber auch da sind solche Serien wie Weißen See eben ein Katalysator. Das merke ich ja auch in den Reaktionen auf der Straße, wie viel es den Leuten bedeutet, wie viel sie nochmal mit sich selbst oder auch mit anderen in Auseinandersetzung gegangen sind, was diese Zeit betrifft. Aber ich glaube trotzdem, dass über die 90er Jahre und was da eigentlich passiert ist, noch viel zu wenig im fiktionalen Bereich erzählt wird. Inzwischen gibt es eben Bücher, die sich damit mehr beschäftigen. Und ansonsten gucken wir immer nur alle voller Entsetzen auf die Wahlergebnisse und verstehen die Welt nicht mehr. Und ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das nicht verstehen. Ich glaube, dass wir das uns nicht wirklich differenziert und genau angucken wollen. Ja. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Insofern erzähle ich da inzwischen lieber drüber.
Kurz nach der Wende, wir sind in den 90ern. Wir sind in den 90ern und du hast ja die 90er auf ganz besondere Art und Weise, hast du dir jetzt nochmal zurückgeholt und darüber reflektiert. Es gibt diese Serie ganz neu, Messiah Superstar. Ja. Du wirklich als abgehalftertes One-Hit-Wonder aus den 90ern, der hatte einen Hit, XTC, möchte jetzt 30 Jahre später aber nochmal so ein bisschen anknöpfen. Du fühlst dich ja auch wirklich relativ cool. Und es sind die 90er, wie ich sie nicht mehr in Erinnerung hatte. Ich wusste nicht mehr, dass die Frisuren so schlimm waren, aus heutiger Sicht. Damals war das ja total cool. Ja. Aber deine Figur, dein Thomas Jankowski, der lebt es ja noch und ist ja auch noch überzeugt von sich und betreibt dann auch in Ost-Berlin Ecstasy, so ein Restaurant, sehr tristes Restaurant, kaum ist jemand da, ein paar Fans hängen da noch ab und zu ab. Er präsentiert da noch so ein paar Songs. Das so als kurzen Einstieg, es ist eine sehr amüsante, sehr lustige Serie. Ich habe heute Morgen als erstes gedacht, als du kamst, du siehst ja ganz anders aus. Aber du sahst vor ein paar Wochen auch noch anders aus. Da hattest du noch Bart, ne? Da habe ich dich fast nicht erkannt. Und jetzt siehst du aus wie immer.
Ja, wo hast du mich gesehen?
Im Fernsehen.
Ach so.
Da warst du in der Talkshow.
Ja, ja.
Und da habe ich dich gesehen.
Ja,
und da sahst du ganz, da hattest du noch Bart.
Ja, da hatte ich Bart, das mag meine Frau lieber. Und jetzt muss ich ihn aber mal wieder rasieren, weil ich ein Cutting gemacht habe vorgestern. Und jetzt wächst er wieder nach. Also, ja.
Okay. War das erfolgreich?
Das Casting weiß ich noch nicht.
Man denkt ja immer, wenn man so viele prominente Rollen gespielt hat, ja, und auch einer der gefragtesten SchauspielerInnen ist, dass man da immer noch wieder zum Casting muss. Oder ist mehr so ein Chemie-Casting?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Natürlich glaube ich, die Leute, die mich einladen, die wissen irgendwie, was ich gemacht habe und so. Aber die, natürlich wollen sie das dann nochmal genauer sehen und oft dann eben auch in Konstellationen. Und das finde ich auch alles richtig. Würde ich auch so machen. Und für mich ist es ja auch ein Test. Also wie komme ich mit der Rolle klar? Wie komme ich mit dem Regisseur klar? Und wie ist das ganze Umfeld und so? Bei Rosenthal beispielsweise war tatsächlich so, ich bin da relativ gut vorbereitet hingekommen und treffe halt auf Leute, die auch wahnsinnig gut vorbereitet sind und sich sehr intensiv mit Hans Rosenthal auseinandergesetzt haben. Und dann passt das sozusagen. Dann merkst du sofort, okay, man hat eine gemeinsame Sprache, man ist auf einem ähnlichen Wissenslevel und man hat das Gefühl, okay, das könnte etwas sein, woran wir gemeinsam arbeiten können und etwas schaffen können, was wir wieder für uns vielleicht nicht schaffen könnten. Und dafür sind solche Castings auch total super. Es ist beidseitig.
Das höre ich immer wieder. Ja. Und ich meine, vielleicht, ich glaube, es war Nina Gummich, die gesagt hat, das ist nicht nur ein Casting, wo ich geprüft werde. Das ist ein Casting, wo auch der Regisseur geprüft wird und auch die anderen. Ja. So sehe ich das. Und schon ist das ein ganz anderes Standing, was du für dich selbst hast, ne?
Es ist auch so, es ist nicht nur Standing. Also es ist auch, ich hatte das neulich. Ich konnte mit der Regisseurin, so wie sie Regie geführt hat. Und sie ist super erfolgreich und es hat auch alles seine Berechtigung. Ich persönlich konnte das nicht umsetzen. Das hat dann keinen Sinn. Da sind dann alle unglücklich. Ja. Und wenn sie mich besetzt hätte, ohne mich zu casten, dann hätten wir wahrscheinlich alle mit gemeinsam Probleme bekommen. Das macht niemandem Spaß und das schlägt sich dann eben aufs Produkt nieder. Insofern ist das alles gut so.
Ja. In der Serie siehst du wirklich ganz anders aus. Mhm. Ordentliche Matte, ordentliche Frise. Wie kompliziert war die Verwandlung in der Maske?
Also wir haben ja so viele Rückblenden gedreht, sehr aufwendig, irgendwie aus den 90er Jahren. Ja. Da gab es erstmal eine Unmenge von Kostümen, weil wir ganz viele verschiedene Setups hatten. So Videos, Werbung, Sport-Fitness-Videos, Fotoshootings.
Für die Bravo.
Für alle möglichen Cover, dann aber auch Fotomontage mit allen möglichen Prominenten aus der Zeit. Mhm. Und das hat Tage gedauert, tatsächlich das zu produzieren. Und da haben wir, das dauert dann einen Tag ungefähr, da hat man es ja auch natürlich mit Profis zu tun, die super gut vorbereitet verschiedene Varianten schon vorrätig haben oder vorbereitet haben. Und dann haben wir 4, 5 Perücken beispielsweise ausprobiert, haben uns dann gemeinsam für eine entschieden. Und was die Kostüme anbelangt, war das so eine Masse, dass ich da gar nicht mitgeredet habe. Ich habe mich da vollkommen auf Felix Stiens, den Regisseur, und aber auch die Kostümbildnerabteilung verlassen, die mir da einfach unglaublich vieles Zeug angezogen haben. Also ohne, dass ich das hinterfragt hätte. Und insofern war die Vorbereitung mit Sicherheit aufwendiger und langwieriger als das, was ich dann miterlebt habe, ja.
Ja, also du, der du wirklich auf ein Mega-Comeback hoffst. Du hast deinen Kumpel und Produzenten auch gespielt von Jonas Ney, der dann auch wirklich diesen schönen Satz sagt, nachdem, glaube ich, irgendjemand sagt, hey, seine neue Single ist gar nicht so schlecht. Und Jonas Ney auf seine wirklich ruhige, untertourige Art sagt dann, Ja, wenn man vergessen hat, wie richtige Musik klingt.
Ja.
Dann ja. Nee, das hat die Freundin gesagt.
Das hat die Freundin gesagt.
Das hat die Freundin
gesagt. Jonas spielt jemand, der unglaublich loyal ist, sozusagen.
Ist ja,
der ist
ja
sein bester Freund und Manager und alles.
Genau. Hey, gar nicht so schlecht, die neue Single, die er selbst abgewischt hat. Und die Freundin sagt
Ja.
Wenn man vergessen hat, wie richtige Musik klingt. Also, so schlimm ist es. Es ist wirklich erstaunlich. Es ist eine Komödie und sie wirkt so bitter und traurig auf einen. Man hat so ein unglaubliches Mitleid mit diesem Typ. Man schämt sich so für diesen Menschen, also wenn er wieder sich traut, auf die Bühne zu gehen und für drei Leute dann in seinem eigenen Restaurant zu singen. Es ist wirklich irre. Es hat eine solche Düsternis, wenn es das Wort überhaupt gibt, Düsternis. Aber macht sich da breit. Erstaunlich, ne? Also, wie hast du das empfunden, als du den gespielt hast? Es ist wirklich,
also ich finde ihn beim Zugucken etwas unangenehmer, als ich es selber gemacht habe. Wir versuchen solche Charaktere eben wirklich ernst zu nehmen und eben nicht zu verraten und zu verkaufen. Das heißt, der macht es ja irgendwie aus einem bestimmten Antrieb und der ist bestimmt nicht lustig. Also sich dem auszusetzen, immer wieder den Enthusiasmus aufzubringen, sich voll in den Sandsturm zu stellen und dann in der ersten Sekunde weggeweht zu werden, immer wieder aufzustehen und dann den nächsten Stein ins Gesicht zu bekommen und so. Also sinnbildlich, das finde ich irgendwie faszinierend. Er ist aber auch ein unglaublicher Narzisst. Es ist etwas, was unglaublich tragisch ist, zuzusehen, dass er sich unglaublich anstrengend, das muss man wirklich sagen, aber immer an der falschen Stelle und zum falschen Zeitpunkt. Und zumal, also das muss ich mal sagen, die Musik ja wirklich super ist. Also die ist ja komponiert worden von der Band Großstadtgeflüster.
Ja, also auch hier XTC ist auch wirklich ganz frisch natürlich komponiert worden.
Ja,
im 90er-Stil.
Aber klingt halt wie im 90er
Eurodance-Stil.
Finde ich wirklich ein richtiger Hit. Also kann man auch überall streamen inzwischen. Ist ein richtiger, kann man richtig als Song sich anhören. Ja. Gibt auch ein Video, was inzwischen online ist, was wir gedreht haben dazu, was eben aussieht, als wenn wir es 1996 gemacht hätten. Diese Musik verbindet alles, also und hat auch mich angesteckt und das überträgt sich dann auch auf die Charaktere in der Serie. Irgendwie, das sagt ja auch irgendwann mal die Figur von Jonas, irgendwann kriegen die 90er Jahre alle.
Alle.
Ja.
Was waren deine Helden der 90er? Welche Erinnerung hast du denn an die Musik der 90er?
Anfang der 90er habe ich eher so Punk gehört und dann habe ich mich eher so auf Tom Waits und Eric Clapton, MTV Unplugged und dann irgendwann die Beastie Boys und Red Hot Chili Peppers und solche Sachen gehört und gar keine Techno-Musik oder Eurodance. Das habe ich jetzt erst im Zuge von Messiah Superstar einfach für mich entdeckt, so wie es auch die Generation meiner Kinder, die jetzt alle so in den 20ern sind und Nichten und so, irgendwie auch für sich wieder entdecken und plötzlich verbindet sich irgendwie diese Musik zwischen diesen diese Musik, die Generationen, die sehen auch alle aus wie wir früher, das ist wirklich extrem irritierend und die Klamotten ähneln sich ja auch so sehr und aber ich habe damals ganz andere Musik gehört, aber ich hatte jetzt wirklich Spaß, muss ich wirklich sagen, mit diesen Songs, vor allem mit Ecstasy, auch die Videos zu machen und so. Ich finde das heute besser als damals.
Musstest du Gesangsunterricht nochmal nehmen, um schlecht zu singen?
Hätte ich gerne gemacht, hatte ich aber keine Zeit für. Ich hätte gerne tatsächlich ein bisschen besser gesungen, aber dass Thomas Jankowski jetzt nicht so ein super Sänger ist, ist eigentlich auch gut, weil dann wäre er vielleicht auch erfolgreicher. Und man kann auch sehen, wie viel man mit Maschinen heute, mit Computern eben machen kann. Also die Songs sind auch so komponiert worden, dass ich das einigermaßen gut einsingen konnte, dass es nicht total schrecklich klingt. Und das ist auch echt ganz gut geworden, finde ich.
Den Rest macht Autotune, obwohl es den in den 90ern vermutlich
noch nicht gab, glaube ich. Nee.
Ja. Und hier, Messiah Superstar, das ist ja so ein bisschen auch das Konzept der Serie, lässt sich eben fürs große Comeback auf eine Doku ein. Weißt du, wird begleitet von einem Kamerateam und zeigt seine triste Welt, die er natürlich selber nicht so als trist empfindet. Das wäre genau dein Ding, oder? Eine Doku-Reihe. Florian Lukas wird einfach 2 Monate begleitet.
Oder? Da kennst du mich aber sehr gut. Das wäre absolut mein Ding. Was Schlimmes könnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Also, das ist ja wirklich.
Okay, nicht mal für 2 Millionen. Boah. Aber für 2 Millionen hat man doch schon
über 2 Millionen würde ich mal überlegen, aber da müsste ich mir irgendwas überlegen, was irgendwie spannender ist als mein langweiliges Leben. Ja. Weil das, da gibt es tatsächlich nicht viel zu erzählen. Ja. Ich bin doch relativ spießig. Ja.
Mhm. Wir alle sind käuflich. Ja. Okay, nur erster Schnitt sozusagen. Erstes Bild für die Doku, die dich begleiten würde. Wo wären wir?
Gott.
Der Autor reibt sich die Augen.
Weiß ich nicht, irgendwo am Filmset, denke ich.
Also, ja.
Also da würde ich mich dann irgendwie wahrscheinlich erstmal auch noch sicherer fühlen als irgendwo zu Hause irgendwie mit einem Kamerateam, ja.
Ja, ja. Mhm. Wie gut konntest du diese Tänze einstudieren? Ihr habt ja viele Rückblenden gemacht und da wird ja auch schön getanzt, choreografiert.
Es gab eine tolle Choreografie, ich hatte irgendwie auch dafür wenig Zeit, die kam sehr spät, die Choreografie. Vorher war ich sehr involviert noch in andere Dreharbeiten. Mir in 2-3 Tagen mühselig raufschaffen, dadurch, dass ich irgendwie nicht so richtig talentiert bin und auch sonst kaum Erfahrung im Tanzen habe, habe ich mir von einer Tochter, die super gut tanzen kann, helfen lassen. Aber mit diesen professionellen Tänzerinnen, mit denen ich es da zu tun hatte und das allererste Mal, dass ich überhaupt sowas gemacht habe, sagen wir mal, ist relativ wenig dann im Video gelandet von dem, was ich gemacht habe. Dafür haben wir aber auch Spielszenen gedreht und das war jetzt irgendwie jetzt auch nicht so problematisch. Aber ich war erstaunt, wie wenig davon tatsächlich zu gebrauchen war offensichtlich.
Gibt noch den Director's Cut, ja. den Messiah's Cut. Aha. Da kannst du das alles noch mit reinschneiden dann. Ja. Ey, du weißt ja schon, Florian, Alexander Scheer, der den Gundermann im Kinofilm gespielt hat, der tritt jedes Jahr 25 Mal auf mit Gundermann auf der Bühne und singt die Songs.
Das finde ich auch wahnsinnig bewundernswert, aber der kann ja auch richtig singen und der kann auch richtig Musik machen. Also das kann ich ja alles nicht. Ja,
du weißt trotzdem, was das für dich bedeutet. Da hängt ein ganzes Team dran, da muss ein bisschen die Marketingmaschine angeworfen werden, damit die alle auch was zu essen haben.
Das stimmt.
Du weißt schon, dass du damit jetzt auch auf Tour gehen musst.
Ja, also es gab durchaus die Bitten, einfach als Messiah nochmal aufzutreten, jetzt in verschiedenen Shows. Aber das ist nicht mein Berufsfeld. Da bräuchte ich so viel Aufwand für und Hilfe, dass ich das nicht lohnen würde für mich. Ne?
In der Mediathek gibt es auch, also zumindest noch bis 26, wenn nicht für alle Ewigkeit, Rosenthal zu sehen. Mhm. Das ist ein bemerkenswerter Film, den die KritikerInnen auch wirklich sehr, sehr, sehr positiv besprochen haben. Es gibt eigentlich kaum jemanden, der sagt, der Film hat mir nicht gefallen. Das ist schon alleine von daher beeindruckend. Es geht um Hans Rosenthal. Es geht um eine ganz spezielle Sendung, die er damals machen musste. Als Mitglied der jüdischen Gemeinde musste er ausgerechnet an dem Tag, an dem die Reichspogromnacht zum ersten Mal, glaube ich, groß als Gedenktag gefeiert wurde. Ja. Ich glaube, in Anwesenheit des Bundeskanzlers. Mhm. Ganz wichtiger Termin. Natürlich sollte diese prominente Figur mit dabei sein. Das ZDF hat aber darauf bestanden, diese Unterhaltungssendung mit Hans Rosenthal zu machen. Da war er im Dilemma. Das ist so ein bisschen der Kern, um den sich das dreht. Du hast dich in Hans Rosenthal verwandelt. Und es ist wirklich auch äußerlich eine Verwandlung. Zunächst mal das innere Gefühl. Die ersten Drehtage. Du als Hans Rosenthal. Man muss immer bedenken, es gibt Kinder, die leben noch. Es gibt Menschen aus der Familie, die leben noch. Die gucken sich das an. Hm. Wie hast du dich gefühlt in den ersten Drehtagen?
Na, zunächst mal war ich von Anfang an unglaublich eingeschüchtert. Ich habe mir das am Anfang nicht zugetraut. Das war mir einfach zu groß. Also zu viele Leute wissen, wer Hans Rosenthal war. Oder man kann es unglaublich schnell nachprüfen. Hm. Wahnsinnig viele Leute haben auch noch sehr gute und eben sehr persönliche Erinnerungen an ihn. Und das hat Monate gedauert, um mich damit anzufreunden. Also natürlich ist die übliche Recherche dann eben nötig. Viel lesen, viele Gespräche, viel angucken an alten Sendungen und Dokumentationen und so. Und aber auch Gespräche mit der Regie und mit dem Autor und so. Und aber auch mit den Kindern von Hans Rosenthal, mit Gerd Rosenthal und Birgit Hofmann, die sehr wohlwollend waren und auch sehr hilfreich und mir ein gutes Gefühl gaben, dass ich das schon irgendwie hinkriege. Aber natürlich waren die auch, sagen wir mal, gespannt, ob das funktioniert. Und parallel dazu gibt es eben diese doch relativ aufwendigen Masken und Kostümproben eben. Es wurde sehr aufwendig, sehr wahnsinnig aufwendiges Kostümbild, 3 Anzüge wurden maßgeschneidert. Das bedeutet eben sehr viele Anprobentermine auch. Sehr viele Menschen waren, Spezialisten waren daran beteiligt. So, und am Ende, nach Monaten, stehst du aber trotzdem das erste Mal in deinem Garderobenwagen, ziehst alles an, bist fertig in der Maske und du bist dann der Erste, der dich im Spiegel sieht und denkt so, oh Gott, hoffentlich funktioniert das. Also, weil ich muss jetzt die Tür aufmachen und hoffen, dass ich nicht in entsetzte Gesichter gucke und denke, und die dann alle denken, oh Gott, okay, wie wollen wir das denn jetzt? Gut, aber jetzt können wir auch nicht mehr zurück. Also du kannst so eine Produktion ja auch nicht stoppen oder plötzlich umbesetzen oder so. Und dann habe ich doch irgendwie 2-3 Tage gebraucht, um mich von diesem Druck, den ich mir selber gemacht habe, zu befreien und mich da irgendwie einzuleben. Und hatte unglaublich viel Unterstützung eben von allen Beteiligten, von Ingo Vlies, dem Produzenten, und eben auch Oliver Haffner, dem Regisseur, vor allem auch allen Kollegen. Und da gab es sehr viel positives Feedback, was ich dann irgendwie versucht habe, auch zu glauben und mich dann immer reinzufinden. Aber vor diesen Dalli-Dalli-Szenen, also den Studioaufnahmen mit langen Reden und Moderationen und so, war ich doch, muss ich sagen, weil wir am Anfang von so viel Entspanntheit gesprochen haben, doch wirklich sehr aufgeregt. Also das war dann, ich hatte ein paar Tage frei, war dann 2 Tage eigentlich krank, was mir normalerweise nie passiert, vor Aufregung, und musste dann irgendwie dann da antreten, und dann hat es zum Glück gut funktioniert, hoffentlich.
Ich hätte gedacht, gerade diese Dalli-Dalli-Szenen wären vielleicht die einfacheren gewesen, weil man da wirklich mehr oder weniger nachspielen kann und es eigentlich genauso sprechen kann, wie Hans Rosenthal das in echt gesagt hat, was man ja sonst nicht möchte für andere Szenen, wenn es ums Menschliche geht und so. Aber gerade diese Fernsehszenen, hätte ich gedacht, die sind für einen Schauspieler die einfacheren.
Ja, das ist auch insofern richtig, dass man eine gute Vorlage hat. Also für private Szenen hatten wir das ja nicht. Andererseits sind die Originalaufnahmen auch direkt zusammengeschnitten worden mit den fiktionalen Szenen, die wir gedreht haben. Das heißt, man hat einen unmittelbaren Vergleich Rücken an Rücken. Mhm. So. Ja. Oder wie 2 Zwillinge, die sich nebeneinander stehen und der eine sieht dem gar nicht ähnlich. Also, das sollen Zwillinge sein? Niemals. Die sind ja nicht mal miteinander verwandt. Also so, und das wollten wir schon irgendwie, dass das einigermaßen gut zusammenpasst. Und wie gut es dann am Ende zusammenpasst, davon war ich wirklich ehrlich gesagt selber überrascht. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Da war ich wirklich erleichtert.
Ja. Aber ich glaube, was geholfen hat, ihr habt beide so eine eher etwas höhere Stimmlage gehabt. Ja. Das hat ja schon mal toll gepasst. Das Gesicht ließ sich ja auch ganz wunderbar zu diesem Typus auf jeden Fall umstylen oder wie auch immer. Und dann natürlich die Frisur, die durchaus eine große Rolle auch spielt, wenn du so willst. Wie aufwendig war es, diese Hans-Rosenthal-Frisur zu machen?
Na, da gab es eben auch verschiedene Tests, und die Anja, die Maskenbildnerin, die hat dann so alte Brennscheren, nennt sich das, die kann ich eigentlich nur vom Theater benutzt, um so etwas altmodische Welle, die der Hans Rosenthal ja hatte, der hatte so gewelltes Haar, und die hatte versucht, mit meinem feinen, dünnen Haar irgendwie mit diesen Brennscheren nachzuempfinden. Dann auch viel mit Farbe und so und angegrauten Schläfen. Das bedurfte einiger Proben, Maskenproben. Und dann hat es ungefähr mal eine Stunde gedauert, obwohl die Maskenbildnerin, Verzeihung, die Maskenbildnerin in der Regel und Anja Daum in dem Fall auch irgendwie dann ja routinierter werden und das dann auch ein bisschen schneller hinkriegen dann im Laufe der Wochen. Ja.
Haare musstest du erwachsen lassen, oder? Damit diese Haare Frisur gestylt werden kann.
Genau, aber es war eben keine Perücke, das war eben dann irgendwann auch eine Entscheidung, wir wollen keine Perücke, damit hat man nur Probleme, und es sieht eben immer aus wie eine Perücke. Die hat unglaublich hohen Aufwand eben auch, und es ist auch unangenehm, über so viele Wochen dann sowas tragen zu müssen. Und ich finde, sie hat es super hingekriegt. Also das dann da mit diesem altmodischen Handwerkszeug dann irgendwie einigermaßen anzugleichen.
Mochten deine Haare das?
Also ja, nee, die mochten es natürlich nicht, und dann waren die kaputt nach 6 Wochen oder so.
Und
dann musste man einmal, also nicht komplett, aber
kurz mal kurz
schneiden, damit die sich erholen können.
Hast du Hans Rosenthal damals noch im Fernsehen gesehen? Ich als Kind habe ihn ja noch gesehen, aber ich bin wahrscheinlich ein paar Jahre älter als du. Ich als Kind habe ihn regelmäßig gesehen.
Ja, aber ich hätte ihn auch noch sehen können. Ich war eigentlich genau in dem richtigen Alter auch. Aber meine Eltern haben das nicht geschaut, und ich durfte auch in der Woche, wenn das Donnerstagsabend lief, kein Fernsehen gucken. Wir haben immer heimlich Nachmittagsfernsehen geguckt, und wenn dann Samstagabend, dann war das, ich war eher so ein Wetten-Das-Kind. Also Wetten-Das habe ich wirklich geliebt. Dalli-Dalli selber habe ich bewusst nicht gesehen. Das war dann irgendwann, weiß nicht, das war nicht in meinem, hatte ich nicht auf dem Schirm, ja.
Habt ihr Westfernsehen denn offiziell geguckt?
Ja, also wir haben eigentlich ausschließlich Westfernsehen geguckt. Das sollte man jetzt nicht unbedingt rumerzählen. Also, meine Eltern haben jetzt auch nicht für den Staat gearbeitet, wo man das, glaube ich, explizit nicht durfte. So, ansonsten war eben das Übliche verboten. Man durfte keine Comics mit in die Schule bringen. Das wurde sofort konfisziert. Alles, was mit Westen zu tun hatte, von der Bravo bis Lucky Luke sozusagen, war alles sogenannte Schund- und Schmutzliteratur, die verboten war. Und das hat man sich dann eben so unter der Hand weitergereicht. Es gab dann eben so einen parallelen schwarzen Markt, wo hohe Preise erzielt wurden für solche Sachen. Mhm. Und das war unsere Jugendkultur, genau wie für jeden anderen in Deutschland eben auch, ja. Also wir sind komplett sozialisiert worden mit der westlichen Pop- und Popkultur, ja, über Fernsehen und eben auch Radio, klar.
Was war typisch und prägend für Hans Rosenthal, von seinem Auftreten? Was sind die kleinen Gesten, die du dir dann auch ganz bewusst erarbeitet hast, die du erkannt hast, nachdem du ja Stunden wahrscheinlich Dalli-Dalli-Sendung geguckt hast? Wie viel hast du geguckt? Wie viele Dalli-Dalli-Sendung?
Das weiß ich nicht mehr genau. Irgendwann alle? Alle habe ich nicht geguckt. Aber und dann habe ich mich vor allen Dingen natürlich irgendwann konzentriert auf die Sendungen, die wir nachgestellt haben. Und das habe ich mir also das unzählige Male angeschaut. Der hatte so eine dienende Körperhaltung. Also der hatte etwas, so eine sehr respektvolle, verneigende Haltung über seinen Gästen. Deshalb sind ja auch immer alle gekommen. Alle haben sich sehr wohlgefühlt, weil sie wussten, er wird von ihnen nicht vorgeführt. Also da kann man eigentlich keine Fehler machen. Also der Gast wird immer aufgefangen von einer Freundlichkeit und von einer Interessiertheit. Und das hat ihn ausgezeichnet, das hat sich in seiner Körpersprache auch, finde ich, niedergeschlagen. Es gab immer so diese leichten Diener, dieses Kopfbewegen nach unten, so eine elegante, präsentierende Handhaltung, Handbewegung. Er hatte was leicht Tänzelndes, auch Kindliches dann manchmal, in dieser kindlichen Freude, das, was sich dann irgendwann in so diesem Sprung irgendwie vielleicht manifestiert hat, hatte er ja auch sonst diese Leichtfüßigkeit, würde ich es mal nennen. Aber gleichzeitig, wenn man das dann irgendwann rausfindet, in den Gesprächen, war ja auch sehr pedantisch. Er war unglaublich fokussiert und konzentriert darauf, dass alles perfekt sein muss. Mhm. Und das schlug sich dann wiederum in einer gewissen Angespanntheit nieder. Also er hatte auch eine Anspannung in seinem Körper, die man auch deutlich gesehen hat, wenn man darauf geachtet hat, fand ich. So. Ja. Und es war eben nicht nur freundlich, fröhlich, leicht. So. Und es war eben beides. Und das eben zusammenzubringen, auch sich vorzustellen, dass er eben nicht der fröhliche, immer gut gelaunte Moderator war, sondern dass er unglaubliche Traumata mit sich herumschleppte, die er versucht hat, glaube ich, über diese Popularität, über diese Leichtigkeit, über diesen Unterhaltungswillen eben auch zu kompensieren und sich da für sich selber vermutlich ein Sicherheitsgefühl zu schaffen auch. Das alles war dann aber irgendwann eine Erkenntnis von Monaten. Also am Anfang dachte ich es auch so, Mann, der war immer nett. Was war der denn noch? Das war tatsächlich ein bisschen gedauert.
Ja. Hans Rosenthal, der ja in der Nazizeit seine ganze Familie verloren hat und sich in der Gartenlaube einer Frau, oder war das eine Familie oder eine Frau, versteckt hat, 2 Jahre lang immer in der Angst, entdeckt zu werden, ins KZ zu kommen, hat er erst viele, viele Jahre später öffentlich gemacht.
Ja, erst nach der Sendung, wenige Jahre vor seinem Tod, also die Sendung, über die wir erzählen, hat, glaube ich, auch etwas dazu beigetragen, dass er gesagt hat, er möchte oder muss jetzt doch mehr in der Öffentlichkeit seine Geschichte erzählen, hat dann auch andere Sendungen gemacht, ist auch anders aufgetreten, viel offensiver und hat dann sozusagen das öffentlicher gemacht, dass er eben nicht nur jüdisch war, sondern dass er sich auch in der jüdischen Gemeinde sehr engagiert hat. Also er hat es gar nicht versteckt, er hat es nur nicht öffentlich gemacht und es wollte auch niemand wissen. Also diese Beschäftigung mit diesem Schweigen, diesem Verschweigen der Opferseite, aber auch der Täterseite und wie man sich gemeinsam dann auf dieses Schweigen einigte, das ist ja auch Thema des Films. Das fand ich für mich total interessant, sich damit nochmal intensiver zu beschäftigen.
Hans Rosenthal, den ich sogar noch live gesehen habe einmal, denn als junger Schüler sind wir mit dem Bus von Hannover, ich wohnte in der Nähe von Hannover, mit dem Bus zur internationalen Funkausstellung nach Berlin gefahren. Und da fanden ja live Fernsehsendungen statt, unter anderem. Nee, es waren vielleicht nicht Dalli Dalli oder aber eben dieses Programm von der Funkausstellung.
Ja, das auch moderiert. Das habe ich immer sehr gerne geguckt, weil dann lief das immer nachmittags.
Ja, das lief nachmittags im Gegensatz zu Dalli Dalli. Und da war ich dann einmal live im Publikum, mussten wir uns lange anstellen, dass wir ein paar von den Karten ergattern konnten und dann haben wir Hans Rosenthal gesehen. Also ich habe da noch so eine andere Beziehung. Davon abgesehen, witzigerweise fällt mir gerade ein, ich habe ein Casting gemacht für das Wiederaufleben von Dalli Dalli.
Nein.
Ja, ich habe ein Casting gemacht, wurde aber nicht genommen.
Weil
das wurde ja
als Showmaster.
ZDF nachmittags, als Moderator. ZDF nachmittags vor 20 Jahren ungefähr.
Ja.
Da lief es ja mit Andreas Türk. Aha. Der war damals der Moderator, der hat die Sendung bekommen.
Ach so.
Ich war beim Casting für Dalli Dalli.
Klar, da gibt es ja auch Castings, ne? Für Shows.
Absolut. Ja, ja. Ja. Interessant war ja auch, wie Hans Rosenthal seinen Dialekt eingesetzt hat. Er hat ja manchmal mehr Berlinert. Wie hat er das eingesetzt? Das war bewusst, heißt es ja immer. Ne? Also, er wollte auch ganz bewusst den Osten erreichen. Was ja.
Ob er das mit dem Dialekt machen wollte, bin ich mir gar nicht sicher. Also, aber er hat den Dialekt natürlich, wie ich das auch manchmal mache, wie du es am Anfang jetzt hier beschrieben hast, wie ich mit dem Wachschutz da unten gesprochen habe. Das sind halt. Man hat dann einfach eine andere Sprache. Ich finde,
Wobei ich nicht dich imitiert habe, sondern ich so. habe unsere Leute am Empfang gerade nachgemacht. Ich habe nicht dich nachgemacht.
Die hätten mich zitiert.
So. Nein, überhaupt nicht. Ja, nee, ja. Die haben einfach, nee, die sind die Berlinern halt. Ja, ja. Richtig unten, ne?
Aber ich mache das eben dann auch. Also ich kann einfach besser kommunizieren dann im Dialekt. Und manchmal benutze ich ihn eben auch, um mich durchzusetzen, muss ich zugeben. Mhm. Aber bei Hans Rosenthal hat er das nicht, weil der Berliner Dialekt kann ja ziemlich brutal sein. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat da eher versucht, glaube ich, den Dialekt einzusetzen, wenn er ein bisschen bodenständiger sein wollte, wenn er sich doch ein bisschen mehr behaupten wollte, vielleicht doch. Also dann doch einfach ihn so ein bisschen aus dieser unbedarften, harmlosen Freundlichkeit herauszukommen und so ein bisschen bodenständiger zu wirken. Und das hat er aber sehr, sehr sparsam eingesetzt. Und auf der anderen Seite, was das Thema Ostdeutschland betrifft, das war mir gar nicht so klar, wie sehr er da hinterher war und explizit auch für die Leute in der DDR zu senden. Es war ihm unglaublich wichtig, dass sie sich nicht vergessen fühlten. Es gab zum Beispiel immer Anfang des Jahres bei der ersten oder glaube bei der letzten Sendung des Jahres, bin mir nicht sicher, immer ein Lied mit den Sendeterminen des kommenden Jahres. Das heißt, es gab ein richtiges, mit einfachen Reimen, immer jeder Sendetermin wurde mit einem Reim versehen, über das ganze Jahr hinweg, damit die Leute im Osten, die keine Programmzeitschriften hatten, das in Ruhe mitschreiben konnten. So dass sie immer wussten, wann Dalli Dalli lief. Und beim Rias ja sowieso hat er sehr viel Mühe sich gegeben und auch Tricks angewendet, damit die Leute im Osten sich an den Gewinnspielen und so weiter und auch den Gewinnausschüttungen beteiligen konnten. Das war ihm sehr wichtig. Am Ende, glaube ich, in den 80er Jahren war er einer der letzten Mohikaner überhaupt noch, die an die deutsche Einheit geglaubt haben. Mhm. Und das, glaube ich, bedauern seine Kinder auch, dass er das tatsächlich die 3 Jahre nicht mehr geschafft hat, das zu erleben, dass die Mauer dann wieder fiel.
Ja. Eine bemerkenswerte, eine berührende Geschichte und für dich auch wahrscheinlich ein Juwel in der Auswahl deiner Rollen, dass du letztendlich dich darauf eingelassen hast, oder?
Ja, ja, absolut. Ich bin super glücklich. Ich habe ganz viele tolle Reaktionen bekommen aus allen Bereichen. Also, ja. Also das habe ich so noch nie erlebt. Das hat mich sehr glücklich gemacht.
Ach, toll. Wir machen eine kleine Autovervollständigung. Vervollständige folgende Sätze spontan.
Ja.
Ist nicht schwer. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich als erstes erstmal vor oder zurück?
Ich würde auf jeden Fall zurückgehen. Okay. Ich würde wirklich gern wissen, ob es Jesus gegeben hat und wenn ja, wie. Ich weiß nicht warum, weil ich glaube, das Leben des Brian ist wahrscheinlich die realistischste Verfilmung seines Lebens, die es gegeben hat. Aber ich würde es gerne mal prüfen. Ich würde gerne wissen, wie der gewirkt hat. Also, oder auch Buddha. Also ich würde wirklich gerne wissen, was die gemacht haben, dass die über Jahrtausende solche eine Popularität und Liebe bekommen haben, ja. Mhm.
Daran habe ich noch nie gedacht, so weit zurückzureisen, aber definitiv. Ich glaube, das ist die beste Antwort, die ich je erhalten habe. Einfach mal überprüfen, ob Jesus gelebt hätte. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du findest heraus, er hat nicht gelebt. Ja. Was dann? Willst du die Grundfesten dieser Welt erschüttern, indem du es auf Instagram postest?
Genau, nämlich einer von den anderen Verschwörungstheoretikern, den keiner glaubt.
Für Messiah, Superstar, hast du dich auch so ein bisschen in das Showbusiness reingearbeitet, oder? Und hast auch auf Instagram einfach mal geguckt, was geht denn eigentlich heute bei diesen ganzen Leuten, die sich so selbst darstellen?
Ja.
Was sind die Erkenntnisse, die du gewonnen hattest für die Sendung, für die Serie?
Die Erkenntnisse sind, dass ich offensichtlich auch einer von diesen Leuten bin, die so langsam aus der Zeit fallen.
Und aber vielleicht glücklicher sind.
Weiß ich.
Die mehr echtes Leben haben, als ständig im digitalen Raum anderen Leuten zuzuschauen. Ich glaube, die Verbindung zwischen Glück empfinden, die gibt es da.
Möglicherweise, ja.
Aber gut.
Ist schwer. Ich kann das gar nicht so pauschal sagen. Wahrscheinlich hast du recht. Aber ich sehe da unglaublich viele Leute, die. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht. Ich verstehe das nicht. Also, das kann doch nicht wahr sein, dass man Millionär wird, indem man einfach Parfüm in die Kamera sprüht. Also, und dann gibt es ganz viele Leute, die das toll finden und interessant und so. Und das ist ein Geschäftsfeld, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Ich weiß noch, wie das aufkam mit Social Media. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ja. Und ich glaube, das wird uns nicht mehr verlassen, dieses Gefühl von, wir können uns nicht vorstellen, wie die Welt in 10 Jahren aussehen wird und wie wir da kommunizieren werden. Das ist einfach unvorstellbar. Und je rasanter das ist, so weiter bleiben wir zurück. Also so Leute wie ich jedenfalls, die sich immer, glaube ich, Ich war mal Gadget-Flo. Also mich haben die Leute immer...
Du warst Gadget-Flo?
Mich haben die Leute in meiner Familie und in meinem Freundeskreis immer Gadget, weil ich immer die neuesten Geräte hatte. Also ich fand immer alles super spannend, was so neue Technik so im Consumer Market so rauskam. Und inzwischen fühle ich mich eben abgehängt, wenn ich da reingucke und denke so, wow, das ist ja echt krass, was ist denn das? Und habe mir mal eine halbe Stunde auch TikTok angeguckt tatsächlich und das muss ich dann löschen. Also das ist ein Grad von Wahnsinn. Der lässt mich verzweifeln.
Was hast du gesehen bei TikTok? Menschen, die ihren Mund aufmachen zu irgendwelchen Songs oder was hast du gesehen?
Ich kann das gar nicht beschreiben. Es gibt ja auch diese Livestreams, also wo Leute in ihren Zimmern sitzen, lauter bunte Herzen fliegen, Sachen reden, völlig dann Cut, irgendwie Security-Typ im Asylbewerberheim, Cut, ein japanisches Mädchen in einem Klassenzimmer, live, Cut, jemand auf dem Laufband, der rennt wie ein Irrer, dann bricht das ab. Mhm. Und das in einem das hat nach 10 Minuten war ich fertig.
So. Und dadurch war der Cut, bevor überhaupt der Satz zu Ende gesprochen war. Also mitten im Satz, im Gesprochenen.
Und das war alles live. Also das war nicht mal sozusagen noch aufbereitet oder so. Das hat mich verstört, muss ich zugeben. Und davon habe ich mir, was Messiah anbelangt, sehr viel angeguckt. Mhm. War dann eher so auf Instagram und so, wo dann alles so das meiste auch so aufgezeichnet ist. Und sehe dann eben Leute, die verzweifelt in der Öffentlichkeit einfach alles, also so sehen sie zumindest aus, eigentlich alles verkaufen, was sie haben. Also und zwar ihre Seele, ihre Privatsphäre, ihre Träume, ich weiß nicht. Und dann gibt es offensichtlich ganz viele dankbare Abnehmer, die ihre eigenen Träume in die Träume fremder Leute hineinprojizieren. Und für mich werden da gar keine Geschichten mehr erzählt. Das, was ich irgendwie in meinem Beruf immer noch interessant finde, Geschichten waren immer wichtig für das menschliche Miteinander, denke ich. Früher haben die Leute am Lagerfeuer Schamanen Geschichten erzählt, dann irgendwann die Priester und so. Und jetzt wir teilweise eben in Filmen versuchen wir Menschen zu erreichen und etwas über uns und über auch andere zu erfahren und so. Und das sehe ich irgendwie ehrlich gesagt nicht. Also ich sehe nicht, wie uns das vorwärts bringt tatsächlich. Also wie uns das bereichert.
Na gut, man kann manche Themen durchaus in die Öffentlichkeit bringen. Also das geht jetzt schon. Also
das stimmt. Neulich. Das ging aber irgendwie in anderen Formen auch. Man kann mit Sicherheit viele Leute mobilisieren. Man erfährt da auch, man kann auch bestimmt auch Sachen lernen. Aber es ist nicht dieses tiefe Lernen sozusagen, wie ich das mag, mit einer längeren Beschäftigung, mit Lesen, mit längeren Filmen gucken oder so weiter. Die Taktfrequenz ist mir zu hoch. Also das lerne ich und das weiß ich ja selber aus eigener Erfahrung. Nach 2 Minuten habe ich das vergessen, was ich gerade da erfahren habe.
Du kannst aber auch bei Instagram und bei TikTok gute Backrezepte zum Beispiel erfahren. Und das interessiert dich doch.
Nee.
Ach so, ich dachte, du backst gerne.
Ich habe so Rezepte. Stellt euch vor, also ich habe so ein Rezeptbuch. Also, aber ich muss sagen, ich habe vieles davon auch digitalisiert. Ich habe das in meiner Cloud und so. Und dann habe ich das auf dem Telefon. Und dann backe ich immer dieselben Lieblingskuchen. Und damit bin ich super happy. Also ja, wie gesagt, ich bin altmodisch.
Also wenn die Schauspieljobs mal ausbleiben, Influencer ist definitiv nichts für dich. So, okay, weiter bei der Autovervollständigung. Das Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens gehört, ist...
Soll ich das nachmachen?
Ja, gerne. Ah, interessant. Du drehst dich jetzt gerade... Okay, du suchst irgendeinen Gegenstand hier.
Ich habe hier
in diesem Raum. Jetzt bin ich ja voll.
Es ist die Klappe.
Es ist die
Klappe. Die Filmklappe.
Ja.
Also, die ich ja wirklich tausende Mal gehört habe. Diese Filmklappe oder alles, was damit zusammenhängt, hat mir ein Leben ermöglicht, wie ich es mir nie hätte erträumen lassen. Mhm, insofern ist das Klappen der Filmklappe ein Geräusch, was absolut zu meinem Leben gehört.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Nee, das habe ich nicht. Also Ich habe ein Tattoo auf der linken Schulter.
Das habe ich mal. Ach so, du hast sogar eins.
Ja, das habe ich mal entdeckt in einem Buch als Kind, in einem Buch über Indien. Das ist wie so eine Art Zwilling, symbolisiert Zweisamkeit, und das mochte ich als Teenager schon, das habe ich mir überall hingemalt. Ich mochte das wahnsinnig gerne und habe es mir irgendwann dann als 19, 20-Jähriger auf die Schulter tätowieren lassen. Und dann haben meine Frau und ich uns jeweils ein Tattoo stechen lassen, sozusagen als Zeichen unserer Zusammengehörigkeit. Mhm. Und damit bin ich total happy. Also das reicht dann auch, ja. Nee, es gibt keins, was ich vermissen würde.
Okay. Auch nicht irgendwie das Konterfei von Messiah Superstar hinten, weißt du, auf dem Rücken.
Nein, das bin ich ja selber.
Erst wenn du den deutschen Filmpreis, Fernsehpreis dazu gewinnst, oder dann?
Nein, dann auf keinen Fall.
Nein. So, wenn ich für den Rest des Lebens an einem Ort feststecken würde, dann wäre das?
Dann wäre das auf dem Land, würde ich mal auf jeden Fall sagen. So viel Zeit ich auch in Städten verbringe, am wohlsten habe ich mich als Kind schon immer in der Natur gefühlt. Also im Wald, alleine oder vielleicht mit meinem Bruder gemeinsam. So, das war für mich immer so die schönste und friedlichste Zeit, die wir so hatten, wenn wir so als Kinder, Jugendliche durch die Wälder geradelt sind oder uns in den Kornfeldern versteckt haben oder so. Mhm. Also klingt irgendwie so Tom Sawyer-mäßig, aber es war tatsächlich so. Und das Gefühl versuche ich immer wieder zu finden, wenn ich auf dem Land bin. Also in einem Dorf, wo ich einen guten Kontakt zu den Nachbarn habe und wo man weiß, man kann sich aufeinander verlassen. Das wäre auf jeden Fall ein Ort, den gemeinsam mit meiner Familie natürlich, den ich mir so vorstellen könnte.
Mhm. Und ganz zum Schluss, das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Warte.
Ja.
Also heute Morgen habe ich meiner Frau, das weiß ich, doch ein Bild vom Bode-Museum hier in Berlin und dem Fernsehturm und der Spree geschickt, weil ich das so schön fand. Ich weiß nicht, auf dem Weg hierher ins Studio, ich komme ja nicht so oft irgendwie durch Mitte, das ist jetzt irgendwie jetzt auch nicht so mein Arbeitsweg. Ringsherum sind Leute, diese Business-Leute und alle Leute, die in Bundesministerien jetzt arbeiten und so. Nach wie vor für mich irgendwie ein ungewohnter Anblick, all diese Menschen zu sehen in der Mitte meiner alten Stadt. Aber ist ja irgendwie auch normal, hier sitzen einfach alle.
Und hier ist halt die Macht.
Genau, und irgendwo müssen die Leute ja auch sein. Aber dann gibt's eben diese alten Blicke meiner Kindheit, die ja natürlich viel älter sind als ich, die ja hunderte Jahre älter sind. Und dazu gehört eben auch dieser Blick, den ich heute hatte, da oben auf der Brücke, das Bode-Museum, der Fernsehturm. Und das ist irgendwie ein klassischer Blick gewesen, den mochte ich wahnsinnig gerne. Den wollte ich festhalten und habe ihn ihr geschickt.
Wie toll. Und der letzte Song, den du auf deinem Smartphone in der Playlist gehört hast.
Messiah. Ecstasy.
Aber du hörst den jetzt selber,
ich höre den selber, natürlich.
Oder reine Promotion-Maßnahme.
Nein, ich liebe den Song. Als wir letztes Jahr segeln waren, kurz nachdem wir die Aufnahmen gemacht haben, haben wir diesen Song immer gehört, auch auf dem Boot. Und da haben wir getanzt zu und vor allen Dingen musste ich meine Töchter und Nichten nicht davon überzeugen, dass der Song cool war. Die fanden den sogar besser als ich selber. Und inzwischen ist der so richtig toll ausproduziert. Und manchmal lege ich den mir aufs Ohr, weil ich den wirklich gut finde. Und ich bin super stolz darauf, dass ich so einen Song, an so einem Song beteiligt war. Wirklich. Hört euch den an, der ist wirklich cool.
Machen wir. Florian Lukas. Florian, danke für die Begegnung.
Ja, danke auch.
Es war total schön. Spannend, schön, sehr unterhaltsam. Danke dir. Bis die Tage wieder.
Ja, vielen Dank, ne?
Klappe ja. Zu. Klappe zu, Affe tot.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Kluger Kaffee. Dein Wissenspäuschen.
Ein Summerbody in 3 Wochen. Was bringen eigentlich solche Fitness-Challenges?
Wie kann ich nebenbei reich werden? Möglichst easy.
Wie kann ich verreisen, ohne zu viel CO2 zu produzieren?
Macht Meal Prep wirklich Sinn?
Und wie schaffe ich es, endlich besser zu schlafen? Das sind so Fragen, die vielleicht auch dich in deinem Alltag beschäftigen.
Wenn du Antworten darauf willst, dann hör doch mal in unseren neuen Podcast rein.
Kluger Kaffee, dein Wissenspäuschen heißt er. Wir, Kerstin,
Max,
Pauline
und Markus,
testen Lösungen selbst, sprechen mit Expertinnen und Experten und haben dazu Fakten und Fun Facts.
Unser Versprechen, in 20 Minuten, so für die Länge eines Kaffees oder Tees, macht dich der neue ARD-Podcast in kurzer Zeit ein bisschen klüger.
Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Also, bis dann.
Kluger Kaffee. Dein Wissenspäuschen.